Das ist keine neue Folge von «Apropos». Wir sind zurück am 6. Januar. In der Zwischenzeit gibt es hier jeden Tag einen Fall vom Podcast «Unter Verdacht» über Schweizer Kriminalfälle, die unsere Redaktion beschäftigt haben. Heute eine Entführung eskaliert mit dem David Sarrazin. Er erzählt von einem Mann, der sich während Corona radikalisiert hat und am Schluss alles aufs Spiel setzt. Moderiert wird die Folge von Sarah Spreiter. Das ist die erste Folge von diesem Fall. Folge 2 und 3 findet ihr entweder im Feed von «Unter Verdacht» oder über den Link im Episodenbeschreib. Wir wünschen euch schöne Festtage, einen erholsamen Jahreswechsel und bis bald. Ciao zusammen.
Wir sind in Wallisellen, in der Agglomeration von Zürich, in einer Neubausiedlung. Es ist Anfang April im Jahr 2022. Es ist Abend, kurz vor der 8. Ein dunkler, schwerer BMW will die Garage der Überbauung im Zwicky-Areal reinfahren. Es hat teure Wohnungen in dieser Siedlung mit weiten Aussicht. In der oberen Etage sieht man bis zu den Alpen. Das Paar, das im BMW sitzt, wohnt in einer dieser Mietwohnungen im 14. Stock. Er ist ein adrett gekleideter, laut Nachbarinnen und Nachbarn, charmanter, attraktiver Mann. Seine Freundin, die auf dem Beifahrersitz sitzt, auch sie genießt den luxuriösen Lebensstil. Wo sie in die Garage reinfahren wollen, greift die Polizei zu. Eine schwer bewaffnete Spezialeinheit von der Kantonspolizei Zürich wartet auf ihn. Die Situation eskaliert, und zwar schnell, und fordert zwei Todesopfer.
Das ist die Geschichte von einer außergewöhnlichen Entführung und von einem eskalierten Polizeieinsatz. Und es ist eine Geschichte von einem Täter, der immer mehr wollte. Von persönlicher Not in einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand. Und das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und die unsere Redaktion beschäftigt haben. Den heutigen Fall mitgebracht hat David Sarrazin. Er ist Redaktor im Ressort Zürich vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Sarah Spreiter. Hallo David.
Hoi Sarah.
David, wir sind bei dem Polizeieinsatz in Wallisellen. Was ist dort los an diesem Abend?
Dort kommt es an diesem Abend zu einem Einsatz von der Polizei, zu einem Einsatz, der, würde ich sagen, außergewöhnlich ist. Und zwar fährt eben der BMW um 10 vor 8 in die Garage reinfahren und wird dort von einer Spezialeinheit Diamant aufgehalten. Er probiert zuerst noch, hinterst wieder wegzufahren, wird dann aber von hinten auch blockiert. Kurz darauf aber fällt ein Schuss. Das heisst, der, der im Auto rein sitzt, der Fahrer nimmt aus der Mittelkonsole eine Pistole und verschießt seine Freundin, die auf dem Beifahrer sitzt. Im Kopf hinein, sie ist auf der Stelle tot. Kurz darauf aber wird er auch von der Polizei verschossen.
Und das passiert alles relativ schnell. Es ist eine Szene, wo es nicht viel gibt hier in der Schweiz. Sie fordert zwei Todesopfer. Wer sind denn die Menschen, die dort ums Leben kommen?
Vielleicht fangen wir mit ihm an. Er ist ein 38-jähriger Geschäftsmann. Er hat in dem Haus gewohnt, wo der Einsatz stattgefunden hat. Ursprünglich ist er aus Deutschland, am Bodensee. Und was man über ihn weiss, ist, dass er keine einfache Kindheit hat. Er hat früher einen anderen Nachnamen gehabt und hat dann geändert, weil er gecancelt worden ist in der Schule. Was man von ihm auch weiss, dass er eher ein Einzelgänger war, ein Angeber, haben gewisse uns gesagt, wo wir mit ihm geredet haben. Und was er ist sehr erfolgshungrig und wie seine quasi ehemaligen Schulkollegen gesagt haben, er macht er sehr viel für den Erfolg.
Aber du sagst, er ist erfolgshungrig. Was schafft er denn?
Er hat eine Ausbildung gemacht als Sales Manager bei einer Werbefirma. Also zuerst bei einer Zeitung in Deutschland, dann ist dann 2014 nach Zürich gezogen und ist dort bei einer kleineren Werbefirma gewesen. Dort ist er aufgestiegen vom regionalen Sales Manager zum nationalen Sales Manager. Hat sich dann aber selbstständig gemacht. Er hat einerseits eine Firma gehabt, wo er Sachen importiert hat. Das sind ganz unterschiedliche Sachen dabei gewesen. Da ist Kaffee, Plüschtier, später dann Maske, aber da kommen wir nachher noch dazu. 2020 hat er eine App gegründet, also ist Start-up-Unternehmer geworden, hat dann keinen festen Job mehr gehabt und hat probiert, eine Nachbarschaftshilfe-App sozusagen zu etablieren.
Er hat es probiert, was dort genau passiert ist. Darauf kommen wir nachher noch. Aber zuerst mal noch zur zweiten Person. Wer ist denn die zweite Person, die dort verstorben ist?
Sie ist eine 28-jährige Brasilianerin. Wir nennen sie in diesem Podcast Paola B. Sie hat bei einer grossen Versicherung gearbeitet, aber ist dann schnell seine Geschäftspartnerin geworden, nachdem sie sich kennengelernt haben.
Und nicht nur das, oder? Das war auch seine Freundin gewesen.
Genau, seine Freundin und Geschäftspartnerin. Nebenbei hat sie eine Karriere, das kann man glaube so sagen, als Influencerin verfolgt. Sie hat auf ihren 2 Instagram-Accounts hat sie 70'000 Abonnenten. Man hat dort von ihren Reisen erzählt, mit ihren Hunden Bilder gemacht oder von ihrer Attika-Wohnung in Wallisellen. Es ist jetzt so ein Lifestyle, würde ich sagen, Lifestyle-Feed, den man bei ihr anschauen kann.
Und wie haben sich denn die beiden kennengelernt?
Dort haben wir nur eine Quelle gehabt, einen Freund von ihm, der sagt, dass er sie auf der Straße angesprochen hat.
Und dann sind sie relativ schnell zusammengekommen und eben zusammengezogen in dieser Überbauung im 14. Stock. Auch sie haben wahrscheinlich bis in die Alpen ausgesehen und sie haben einen luxuriösen Lebensstil prägt, kann man sagen, oder?
So sieht das aus, ja, genau. Also wir wissen über das Innenleben von ihrer Beziehung nicht besonders viel, aber was man könnte sagen, ist, dass sie gegen aussen gerne gezeigt haben, dass sie ein gutes Leben haben, sozusagen. So ein Lifestyle-Beziehung, jetzt böse gesagt. Sie haben eben die Penthouse-Wohnung, dort haben sie sich viel zusammen abgelichtet, haben zusammen Kaffee getrunken, haben zusammen wie auf eine Art ein erfolgreiches Pärchen nach aussen gezeigt. Und alles wirkt sehr materiell, also sehr auf Status und auf ein bisschen, müsste man fast sagen, auf Schein ausgelegt.
Und was haben sie denn so gemacht in ihrer Freizeit zusammen?
Neben diesen ganzen Lifestyle-Sachen war auffällig, dass sie gerne zusammen schiessen. Also man sieht sie auf Bildern, wie sie mit ziemlich schweren Waffen posiert. Und man sieht in Videos, wie sie zusammen schiessen in dem einen Schiessstand in Spreitbach. Das ist doch ein außergewöhnliches Hobby, vor allem wenn man dann noch bedenkt, was dann später alles bei ihm rausgekommen ist.
Also man kann sagen, sie inszenieren sich recht als Pärchen, aber auch einzeln. Wie war denn ihre Beziehung? Ist alles so gut gewesen, wie es auf den sozialen Medien ausgesehen hat?
Also im Bericht von der Staatsanwaltschaft in der Einstellungsverfügung kommt dann nochmal ganz eine andere Seite von dem Paar zum Vorschein. Und zwar hat sie ihm oft Vorwürfe gemacht, also so weit wie, das hat ihn Versager genannt. Er hat das Gefühl gehabt, er kann ihr nicht bieten, oder das Gefühl gehabt, er müsste ihr bieten können. Er hat zum Beispiel mal gesagt gehabt, was von einer Zeugenaussage beruht, dass sie Geld kann ausgeben für Wimpern und für Gras, aber ihm kein Geburtstagsgeschenk kann machen. Und einmal, das ist dann wieder der drastischste Ausspruch gewesen von ihr, wo sie gesagt hat, zu der Beziehung mit ihm, dass sie sich gerade so gute Waffen an den Kopf heben und abdrücken.
Die Beziehung, die ist also nicht ganz so, wie sie scheint, nicht ganz so perfekt. Und du hast vorhin gesagt, Paola hat ihm, Tom, immer wieder gesagt, er sei ein Versager. Wie ist das bei ihm angekommen?
So genau können wir das natürlich nicht sagen, da sehen wir zu wenig drin. Aber was man sagen kann, ist, dass der Aufstieg für ihn sehr wichtig war. Und zwar aus dem Grund, dass er aus einfachen Verhältnissen kommt. Er hat das gegenüber seinen Freunden gesagt, wie wichtig das ist für ihn, dass er jetzt wie nicht mehr von irgendetwas abhängig ist, dass er alles auf eine Art gut finanzieren kann und er es auf eine Art wie geschafft hat mit seinem Job da bei der Werbeagentur in Zürich.
Das hat er ja auch gegen aussen so gezeigt. Er ist gerne im Anzug und gut angekleidet rumgelaufen und eben auch in dem schweren BMW rumgefahren.
Also gewisse haben auch von ihm gesagt, er sei ein Aufschneider. Also schon früher, schon in seiner alten Wohnort in Deutschland noch, hat es gewisse gegeben, die ihn als Aufschneider und als Angeber, weil er gerne mit Autos, hat schon immer das Flair gehabt für teure Autos und ist gerne mit dem Anzug rumgelaufen, obwohl es nicht nötig gewesen wäre, mit dem Anzug zu kommen. So wie alle anderen nicht mit dem Anzug kommen, ist er im Anzug gekommen. Also für ihn ist das Äußerliche und der Status war für ihn schon immer ein Thema gewesen.
Im Sommer 2020 haben die beiden sich kennengelernt, im 2021 sind sie dann zusammengezogen. Und wir erinnern uns, es war Zeit von Maskenträgen, von Impfungen, von der Corona-Pandemie.
Meine Damen und Herren, die Situation ist schwierig.
Gerne fasse ich noch einmal ganz kurz zusammen, wie wir die Impfstrategie definiert und publiziert haben.
Jetzt muss ein Ruck durch unser Land gehen.
Bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause.
Es ist die große Frage der Stunde. Wann gibt die Heilmittelbehörde Swissmedic grünes Licht für den ersten Corona-Impfstoff?
Das ist wirklich ein sehr wichtiger Moment, den wir jetzt erleben.
Jetzt muss ein Krug durch unser Land gehen.
Es ist so, dass bei ihm dort zwei Ausnahmezustände zusammengekommen sind. Einerseits ist die Gesellschaft zu gewesen. Es hat Regeln gegeben, die wir alle noch nie gesehen haben. Wir sind teilweise daheim eingesperrt gewesen. Es sind Umstände gewesen, wo er sozusagen nichts dafür hat können. Und dann gleichzeitig hat er sich in dieser Zeit, um probiert selbstständig zu machen, ist seinem persönlichen Traum ein Stück weit näher gekommen, hat die Freundin kennengelernt, ist mit ihr zusammengezogen, hat sich selbstständig gemacht mit ihr, hat angefangen, den protzigen Lebensstil zu leben.
Wir erinnern uns, er hatte zwei verschiedene Firmen. Einerseits hat er Kaffee und Plüschtier verkauft und andererseits war eben hier noch so eine Nachbarschaftshilfe gewesen.
Genau, die Idee hat er zusammen mit seinem Geschäftspartner. Auf den kommen wir nachher noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Er hat es immer wieder genannt, wir müssen die Gesellschaft wieder zusammenbringen. Das hat also auch wieder irgendetwas mit Corona zu tun. Das ist etwas, was man dort oft gehört hat, was man auch verständlicherweise oft gehört hat. Er hat das aber eine Business-Idee probiert, daraus zu machen. Und zwar, dass man zum Beispiel Hilfe suchen kann, wenn man in der Nachbarschaft jemanden sucht, der einem mit dem Hund geht spazieren. Jemanden, der kommt, Geschenke einpacken zuhause. Dann gibt es Mitfahrgelegenheiten. Also eigentlich alles Sachen, die schon seit sehr langer Zeit, sagen wir, rum sind im Internet oder in den sozialen Medien. Und er hat dort probiert, eine Geschäftsidee daraus zu machen.
Und hat das funktioniert?
Das hat eben überhaupt nicht funktioniert. Fast ein Jahr später haben 300 Leute in seinem Instagram-Account gefolgt. Es ist irgendwie auch nicht ganz ersichtlich, wie die App soll genau funktionieren. Eben das, wie gesagt, solche Sachen sind schon lange gratis im Internet rum. Und werden selten als Geschäftsidee formuliert. Interessant habe ich aber dort noch gefunden, dass zum Beispiel in den Anfang der Pandemie sehr viele ähnliche Bewegungen rum waren. Also es sind aber dann so wie Grassroots-Bewegungen gewesen, wo Nachbarschaftshilfe, sagen wir, logischerweise unentgeltlich angeboten wurde. Ich bin nicht sicher, ob die Idee dann so ganz durchdenkt war.
Wie hat er denn das finanziert, die App einerseits und andererseits eben da die Webseite zum Kaffee und Plüschtier verkaufen?
Also so genau können wir es nicht sagen. Wir sehen seine finanzielle Situation, wir haben keine Bücher von ihm. Was man könnte sagen, ist, dass er vorher sehr einfach gelebt hat. Er hat eine Einzimmerwohnung am Rand von Wallisellen gehabt, in einer einfachen Siedlung, sage ich mal. Er hat dort also nicht viel Geld ausgegeben und er hat Geld sparen. Er hat eigentlich mal ursprünglich vor, nach Thailand auszuwandern. Das sagt ein Freund von ihm aus Deutschland. Also, er hat gut verdient bei dieser Werbefirma. Dort hat er laut seinen ehemaligen Arbeitskollegen einen sechsstelligen Betrag gehabt. Möglicherweise hat er dann einfach Geld auf der Seite gehabt, um wieder zu investieren. Und wir wissen auch, dass er viel eigenes Geld investiert hat.
Und das hat gelangt?
Das hat dann offensichtlich nicht gelangt. Er hat zweimal das Aktienkapital von der Firma erhöht um insgesamt 100'000 Franken nochmal. Also die Firma ist schnell zum Geldfressmaschine geworden. Gleichzeitig hat er aber seinen luxuriösen Lebensstil aufrechterhalten offensichtlich. Und was sein Geschäftspartner sagt, er hat dann auch selber Geld aus der Firma rausgenommen nochmal, um seinen Lebensstil finanzieren.
Er wollte also in so einem Ausnahmezustand wie Corona trotzdem erfolgreich sein und seinen luxuriösen Lebensstil beibehalten. Wie ist es ihm aber denn so persönlich gegangen?
Also was mehrere Zeugen in der Einvernahme gesagt haben, ist, dass er sich sehr intensiv mit den Corona-Massnahmen beschäftigt, dass er die auch abgelehnt hat, dass er eigentlich seine ganze Freizeit in das investiert hat und dort sich womöglich dann eben auf diesen Chats aufgehalten hat. Wir wissen nicht genau, welche Chats das gewesen sind. Man könnte es aber ahnen, wenn man seine Terminologie kennt, die dann später auch bekannt worden ist. In dieser Zeit haben sich wirklich Dutzende Chats mit, ich würde sagen, also mit Zehntausenden Follower haben sich dort gebildet und Leute haben sich dort orientiert und Leute haben dort Demos und Spaziergänge veranstaltet. Das war tatsächlich eine Szene, die alle, die das noch nicht kennt, so ein bisschen überrascht hat. Und wir wissen nicht genau, welche Rolle er in diesen Chats gespielt hat. Es wird aber schon eindeutig bei dem, was wir von ihm wissen, dass er zumindest die Terminologie, die dort normal war, dass er die geteilt hat.
Und da war nicht der Einzige, sondern noch eine weitere Person in seinem Umfeld, die auch in so Gruppen drin war. Wer ist das?
Genau, da ist zum Beispiel sein Geschäftspartner, der nachweislich Flat-Earther war. Er hat sogar die erste Flat-Earther-Facebook-Gruppe in der Schweiz gegründet und hat auch schon vor der Pandemie hat er Auskunft gegeben zum Thema. Er glaubt, dass die Erde flach ist. Das ist eine verbreitete Verschwörungstheorie, die aber eher zu den harmlosen Verschwörungstheorien gehört. Dann hat sie im Umfeld auch noch also seinen Freund, wahrscheinlich seinen nächsten Freund, hat auch auf Facebook ist er aufgefallen mit sehr impfkritischen Sachen und hat auch dort Vergleich gezogen mit den Massnahmen und dem Dritten Reich. Also man kann an dem sehen, dass er eigentlich schon eine Nähe gehabt hat zu derartigen Theorien zumindest.
Der Geschäftspartner, ich will noch ein bisschen mehr über den wissen. Was ist das so für ein Typ gewesen?
Also man weiß, dass er zuständig war für die Idee von der App. Also er war wie so, sozusagen das Brain und Tom ist sozusagen der, der verantwortlich ist, um die Investoren hinzuholen. Das weiß man. Und in Bezug auf die Flat-Earth-Theorie weiß man, dass er an einer Corona-Massnahmen-Demo in Liestal war. Das war dort die grösste, die man bis dahin gesehen hat. Das waren über 10'000 Leute und man weiß, dass er dort anwesend war mit anderen, die auch der Flat-Earth-Theorie nachhängen.
Tausende Leute auf engstem Raum, sie johlen und schreien und niemand hat eine Maske an. Z Liestal im Kanton Basel-Land sind über 5'000 Leute aus den verschiedensten Regionen zu einer Demonstration zusammengekommen. Es war bis jetzt die grösste Demo gegen Corona-Massnahmen der Schweiz.
Ist wie hier Maskenpflicht. Ich habe vorher gehört, hier sind 10'000, also das ist wirklich ein Doppel, das ist gewaltig.
Und wie ist denn der Tom so zu dem gestanden? Oder hat er sich auch ein bisschen mit dem Geschäftspartner über das unterhalten?
Das wissen wir nicht, ob er sich mit ihm direkt unterhalten hat. Man kann davon ausgehen, denke ich mir. Wir wissen dann aus späteren Einvernahmeprotokollen, wissen wir, dass er das Mindset absolut gehabt hat, dass er so gedacht hat, dass er daran geglaubt hat, dass es eine Weltverschwörung gibt, dass es bald einen Umsturz geben wird und so weiter. Wir können nachher später nochmal darauf sprechen.
Und so Demos finden in dieser Zeit ja regelmäßig statt. Nimm uns nochmal zurück in diese Zeit.
Genau, ich glaube auch, etwas von der grössten Spaltpilze, die wir sind die Zertifikatspflicht gewesen. Man hat gegen das fest protestiert, die 3G, die 2G-Regeln. Gewisse Leute haben gar nicht mehr in gewisse Lokale rein können, weil sie ungeimpft gewesen sind. Und dort hat sich dann um das herum die Gemengelage ergeben, die sich immer wieder auf der Straße entlassen hat. Wir erinnern uns auch an die Freiheitstrichler, die dort zum Symbol geworden sind. Und in dem Ganzen inne ist auch sehr viel Verschwörungstheorie verbreitet worden. Man war hässig auf, also man hat denen die Schuld gegeben, die eigentlich an die Öffentlichkeit gekommen sind. Man hat dem Alain Berset natürlich die Schuld gegeben, man hat der Tanja Stadler die Schuld gegeben, man hat dem Christoph Berger die Schuld gegeben. Das sind die Leute, die exponiert sind in dieser Sache, weil sie kommuniziert haben, weil sie teilweise zu der Corona-Taskforce gehört haben.
Und die auch ziemlich angefeindet worden sind, oder?
Genau, die sind zu Feindbildern hochstilisiert worden. In der Regel war das eine Online-Geschichte, aber dort ist es dafür ziemlich wüst. Man hat die Leute beschimpft, man hat gesagt, es kommt irgendwann mal ein Gericht, das sie davor haben. Man hat sie Massenmörder genannt. Man hat sich dort ziemlich gegenseitig aufgestachelt.
Und das ist in den Foren, wo unter anderem eben auch der Tom unterwegs war?
Ja, sehr wahrscheinlich. Wir wissen es aber nicht genau. Klar ist, dass man bei ihm genau exakt die Terminologie immer wieder gesehen hat.
Welche Terminologie das ist und was die auszeichnet, das wollen wir an dieser Stelle noch etwas genauer wissen. Und darum haben wir den Dirk Bayer ins Studio geholt. Er ist Extremismus- und Radikalisierungsforscher an der Uni Zürich und an der ZHAW. Herr Bayer, welche Rolle können eben so Online-Foren wie zum Beispiel Telegram für eine mögliche Radikalisierung von einer Person spielen?
Häufig wird behauptet, das sind wie die Ursachen von Radikalisierungsprozessen. Ich glaube, das passt nicht ganz mit dem Forschungsbefunden, sondern es ist eher eine Art Durchlauferhitzer. Also Personen, die sich schon in einer gewissen Art und Weise orientieren, für die Themen wie Verschwörungstheorien beispielsweise relevant sind, die begeben sich auf bestimmte Kanäle, treffen sich mit Gleichgesinnten, kriegen noch mehr Futter in diese Richtung und driften dadurch stärker ab. Und das kann dann auch bis dahin führen, dass man wirklich verbal aggressiv wird oder dass man auch physisch aggressiv wird. Aber dieses Bild des Beschleunigers, des Durchlauferhitzers, das bezeichnet aus meiner Sicht recht gut, was soziale Medien tun.
Und welche Einfluss hat denn Corona zeitet gerade auf so Gewaltbereitschaft, auf Hate Speech gehabt, wo eben auch in diesen Foren passiert ist? Und vielleicht auch, wie hat sich das gezeigt?
Corona war so eine Art Megakrise. Es war jeder davon betroffen. Und man muss ja auch sagen, viele, viele Menschen sind damit absolut gut zurechtgekommen. Es war für manche Menschen eine Zeit, wo man auch in seiner Familie mal wieder Ruhe finden konnte, weil man viel zu Hause gewesen ist. Kehrseite des Ganzen, wenn so eine Megakrise auf individuelle Krisen trifft, dann kann es zum Problem werden. Was meine ich damit? Wenn also Personen beispielsweise von Arbeitslosigkeit betroffen sind in der Zeit oder es droht, dass man Stellenabbau erfährt. Wenn da möglicherweise innerfamiliäre Konflikte bestehen, auch eine Trennung im Raum steht. Also wenn solche Mikrokrisen auf so eine Megakrise trifft, dann öffnen sich die Köpfe von Menschen und plötzlich kann was Negatives da reinkommen. Und das rund um Corona ist dann viel Negatives unterwegs gewesen. Man kann dann plötzlich den Staat hassen, den man vorher gar nicht gehasst hat, die Politiker hassen, die man vorher nicht gehasst hat. Also das ist das Problem, wenn so eine große Krise auf kleine Krisen trifft und dann können Menschen anfällig sein, auch für eine Radikalisierung.
Und wie hat sich das denn effektiv gezeigt oder wie haben Sie das wahrgenommen in dieser Zeit?
Was wir gut sehen konnten, aber das war nur die Spitze des Eisberges, Demonstrationen. Was ein gutes Recht ist in der Demokratie, dass die Leute auf die Straße gehen. Aber dass auch bei diesen Demonstrationen doch zum Teil Journalisten, auch in der Schweiz, angegriffen worden sind. Dass Politiker, dass Polizisten angegriffen worden sind. Da hat sich gezeigt, da gärt etwas in den Menschen. Da ist eine gewisse Wut da und die bricht sich Bahn gegenüber einzelnen Personen. Aber wie gesagt, die Spitze des Eisbergs in den sozialen Medien, insbesondere auf Telegram, das muss man hier erwähnen, das ist eine Plattform, die da viele Möglichkeiten bietet, ist der Hass tatsächlich explodiert.
Zurück zum Tom. Er war ja nicht nur gegen Corona-Massnahmen gewesen, sondern er hat eben während der Pandemie auch versucht, Business zu machen. Oder David?
Genau, er spielt dort so eine komische Doppelrolle. Also er sieht sehr genau, was passiert um ihn herum, beschäftigt sich sehr damit und probiert gleichzeitig Geschäft zu machen drin. Das sieht man da, dass er Masken importiert hat am Anfang mit seiner Firma und dass er dann später auch reagiert sozusagen um die Umstände und sagt, er möchte die Gesellschaft jetzt wieder zusammenbringen. Er hat also ziemlich genau gewusst, dass es all die Probleme gibt in der Gesellschaft und er hat probiert, wenn man so will, einen Gewinn daraus zu schlagen.
Aber es funktioniert nicht.
Genau, sein Business scheint nicht mal im Ansatz irgendwie vorwärts zu kommen. Seine Beziehung gerät immer mehr unter Druck, ziemlich sicher auch wegen dem. Gleichzeitig gibt es gesellschaftliche Diskussionen darüber. Also Diskussionen ist untertrieben gesagt. Man schreit einander an, weil immer wieder neue Änderungen auch kommen. 3G, 2G, wer darf wenn in welches Lokal rein, sollen Kinder geimpft werden oder nicht. Und all das zusammen führt zu einem, man muss davon ausgehen, zu einem riesigen Druck bei ihm.
Der Tom befindet sich also momentan in einer Abwärtsspirale. Ist denn die Online-Welt, wo er unterwegs ist im Privaten, ist das auch irgendwo durch eine Flucht für ihn?
Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es so ist. Wir wissen es genau nicht. Klar ist, dass sehr viele Leute sich zu dem Zeitpunkt dort auf eine Art wie ein Ventil finden, auch, um überhaupt mit der Situation umzugehen, wo sie drinnen sich befinden und auch zu ihrer Frust ablassen. Und in dem hineinkommt es auch zu Aufbau von Feindbildern. Christoph Berger ist eines von diesen Feindbildern, wo dort als Massenmörder hingestellt wird, zum Beispiel, weil er die Impfung befürwortet als Chef von der Eidgenössischen Impfkommission. Und man wünscht ihm, also bis zum Extremsten gesagt, wünscht man ihm dort den Tod und sagt ihm, er kommt auf eine schwarze Liste und sagt, er wird dann früher oder später mal vor das Gericht gestellt. Und beim Tom gibt es in dieser Zeit auch so eine Rhetorik. Er sagt dort nachweislich zu Freunden, dass er sich verarscht fühlt in dieser Zeit. Und auch so Sachen wie, die Behörden sollen verschossen werden. Das geht so nicht weiter.
Die Behörden sollen erschossen werden, sagt Tom. Also das ist ja schon ziemlich extrem. Und das wollen wir auch mit dem Extremismusforscher und Radikalisierungsforscher Dirk Bayer nochmal vertiefen. Herr Bayer, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Person, die eben mit so Verschwörungstheorie in Kontakt kommt, tatsächlich dann eine Gewaltbereitschaft entwickelt?
Es gibt de facto einen Zusammenhang zwischen verschwörungstheoretischem Denken und extremistischer Gewaltbereitschaft. Aber das ist keine Kausalität in dem Sinn. Und man kann das auch schon mit Zahlen, glaube ich, illustrieren. Wenn wir Umfragen durchführen, kann man während der Corona-Pandemie sagen, dass etwa 25% verschwörungstheoretischen Denken angehängt haben. Mhm. Wirklich Gewalt, gezählt von Seiten des Nachrichtendienstes Bundes beispielsweise, hat das gemacht in der Zeit, waren glaube ich 30 Gewaltdelikte. Also das heißt, da klafft eine Riesenlücke vom Denken hin bis zum Handeln. Und da spielt natürlich dann schon eine Rolle, ob man in bestimmten Gruppen unterwegs ist, wie intensiv ist man eigentlich engagiert, liest man nur so ein paar Chats oder produziert man sie selber auch. Das ist dann so eine Kaskade. Und ganz unten an der Kaskade, die wirklich physische Gewalt ausüben, das sind sehr wenige. Es gibt schon immer noch Einzelfälle und die können richtig schwere Straftaten begehen.
David, kannst du dir beim Tom erklären, von wo denn der Hass kommt, den er eben zum Beispiel auf die Behörden im Zusammenhang mit Corona hatte?
Also wir wissen einfach, dass sein Geschäft überhaupt nicht gelaufen ist. Wir wissen das unter anderem von einer Geschäftspartnerin, wo er also eigentlich läppische 5'000 Franken schuldet, aber nicht mal die kann zahlen, vertröstet sie die ganze Zeit. Er sagt auch im Gespräch mit ihnen, wir wissen das von Sprachnachrichten, die wir haben. Ihr sagt er auch, dass er die Firma nicht sterben lassen will. Auf das kann man schliessen, dass es wirklich wahrscheinlich am letzten Zwick war dort.
Wir sind jetzt am 31. März 2022. Ab dem 1. April 2022 sind die Massnahmen aufgehoben worden. Es wäre eigentlich so die offizielle Rückkehr in die normale Lage. Aber nicht für Tom.
Bei ihm passiert genau das Gegenteil. Bei ihm spitzen sich die Verhältnisse so zu wie noch nie vorher. Auch schicksalshaft. Er entscheidet sich, in seinen BMW zu steigen am Abend vorher. Und das bewaffnet mit X-Waffen, mit polizeitaktischer Ausrüstung. Und er fährt ein paar Kilometer außerhalb von seinem Wohnort. Es ist Abend, kurz vor der 11, halb 11. Und er läutet an der Tür und es öffnet. Christoph Berger, der Impfchef.
Das war Folge 1 vom Fall «Eine Entführung eskaliert». Und so geht es nächste Woche weiter.
Dort wird das auch durchaus auch mit Begriffen von wie hier richtig und dass er ein Massenmörder ist und dass er für das Gericht gestellt werden soll, operiert.
Wir fragen uns, der Impfgegner steht vor der Tür vom Impfchef. Was passiert jetzt? Wie hat es zu dieser Radikalisierung von Tom kommen? Und hat man die Gefahr dazumals unterschätzt?
Sie steigen aus dem Auto aus. Der Tom hat ihm aus näher Nähe, also aus etwa einem Meter Distanz, hat er ihm eine Pistole ans Gesicht.
Und wir reden mit unserer Expertin, der forensischen Psychologin, der Mai Bailey, darüber, wie typisch das Geschichte von Tom in so einer Ausnahmezeit wie der Corona-Pandemie ist.
Am Anfang dieses Prozesses steht ein Missstand. Irgendetwas ist nicht richtig, irgendetwas ist nicht fair und dann suche ich mir einen Schuldigen draussen.
Noch ein kurzer Hinweis, Folge 2 und 3 von diesem Fall, die gehören dir exklusiv mit einem Abo vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung oder von anderen Tamedia-Titeln. Ein günstigeres Abo speziell für Hörerinnen und Hörer, das gibt es auf podcast.tagesanzeiger.ch. Abonnieren doch die Newsletter, dann kriegen wir immer eine Erinnerung, wenn die nächste Folge draußen ist und ihr kriegen Infos über weitere spannende Crime-Inhalte. Und das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Produziert hat die Folge der Noah Fendt, Sounddesign kommt von Tobias Holzer, Redaktion und Konzept Tina Huber und Mirja Gabatuler. Mein Name ist Sarah Spreiter. Habt ihr Kritik, Fragen zu dem Fall oder Lob, dann senden uns die doch auf podcasts.tamedia.ch. Bis nächste Woche. Ciao.